Angesichts der Jahreslosung, die uns durch dieses neu begonnene Jahr begleitet, stellt sich ja manchem vermutlich schnell die Frage, wie viel Glaube ist denn genug Glaube? Manchmal kommt man im Leben in sehr herausfordernde Situationen. Krankheitsnot, Probleme, Schwierigkeiten. Man kämpft um eine Lösung, aber irgendwie tut sich nichts, zumindest nicht das, was man erhofft. Ist da nicht genug Glaube? Vor einigen Jahren erschien ein Buch mit dem Titel »Warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren«. Darin kommen Menschen zu Wort, meistens, aber nicht nur ausschließlich, aus Freikirchen, die mal geglaubt haben, sich dann aber aufgrund verschiedener Erlebnisse und Erfahrungen vom Glauben abgewendet haben. Und bedauerlicherweise waren manche Mitchristen in ihren Gemeinden keine Hilfe, als es darum ging, mit den Schwierigkeiten, den Fragen und den Zweifeln fertig zu werden. Da kamen Sprüche wie, du glaubst nicht genug oder du musst mehr beten und vertrauen oder irgendwas ist in deinem Leben, was dich blockiert und Gottes Handeln verhindert. Auf einen Menschen, der in einer Krisensituation feststeckt, wirkt so etwas eher wie eine kalte Dusche. Das ermutigt in überhaupt keiner Weise, sondern stößt einen nur noch tiefer hinein in die Fragen und Probleme. Und dementsprechend haben sich Menschen vom Glauben abgewendet. Und sie beschreiben manche ihrer bitteren Erfahrungen in diesem Buch. Dieser Satz, der uns für dieses Jahr als Jahreslosung gegeben ist, ist genau aus so einer Krisensituation heraus entstanden. Wir lesen diese Begebenheit im Zusammenhang aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9 von Vers 14 an. Markus-Evangelium, Kapitel 9 von Vers 14 an. Als sie, gemeint sind Jesus und drei seiner Jünger, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Als die Menschen Jesus sahen, gerieten sie in Aufregung. Sie liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Jesus fragte sie, was streitet ihr mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund, er knirscht mit seinen Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da sagte Jesus zu allen, die da standen, was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lange soll ich es noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her. Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her, es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus. Von klein auf, sagte der Vater, und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du etwas kannst. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du etwas kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist: Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her und fuhr aus ihm aus. Dann lag der Junge wie leblos am Boden, so dass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Ein Vater bringt seinen schwer kranken Sohn zu Jesus in der Hoffnung, bei ihm Hilfe zu finden. Aber Jesus ist gerade persönlich nicht erreichbar. Er hat einen anderen Termin. Auch bei Jesus gab es einen vollen Terminkalender. Egal, denkt sich der Vater, wenigstens sind da ja noch ein paar Jünger von Jesus. Die haben doch sicherlich von ihrem Lehrer, ihrem Meister so viel gelernt, dass sie jetzt auch helfen können, wenn der Chef selber gerade nicht da ist. Zu seiner ganz großen Enttäuschung versagen die Jünger auf ganzer Linie. Sie sind völlig überfordert mit dem, was der Vater von ihnen erhoffte. Was können eigentlich Jünger, wenn Jesus selber nicht da ist? Das scheinen die Menschen, die da so drumherum stehen und das mitkriegen, zu denken. Offensichtlich können die Jünger gar nichts. Und vor allem ein paar theologische Experten, ein paar Gesetzeslehrer, wie es im Text heißt, fangen nun an, erstmal mit den Jüngern zu streiten. Wir wissen nicht, was sie gesagt haben, aber aus dem Zusammenhang des Markus-Evangeliums kann man einiges erschließen. Vielleicht warfen sie ihnen vor, ihr Jünger von Jesus, ihr seid doch völlig unfähig. Kein Wunder, bei dem Lehrer, dem ihr da folgt, der ist ja ein ausgemachter Gotteslästerer. So etwas hatten die frommen Experten bei einer anderen Gelegenheit zuvor schon Jesus vorgeworfen. Und ihr, seine Anhänger, ihr habt ja gar nicht den richtigen Glauben wie wir, die wir uns an alle Vorschriften der Bibel halten. Aber bei euch, da wird das ja schon nicht mehr so ganz ernst genommen. Wenn man die Szene von außen betrachtet, dann schüttelt man vielleicht den Kopf. Die Frommen haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig in die Haare zu kriegen, während ein schwer kranker Junge dabei ist und auf Hilfe wartet. Was mag dem Vater durch den Kopf gegangen sein, als er die frommen Experten und die Jünger streiten sah? Wäre ja nur zu verständlich, wenn der gedacht hätte, die Jünger von Jesus bringen's auch nicht. Die streiten sich lieber mit anderen Frommen um den richtigen Glauben und sie sehen die Not von Menschen um sie herum überhaupt nicht mehr. Die sind nur noch mit sich beschäftigt. Was für einen Eindruck vermitteln wir heute eigentlich, wir modernen Nachfolger Jesu? Da kommt, glücklicherweise und möglicherweise ist es seinen Jüngern wie ein Stein vom Herzen gefallen, endlich Jesus von seinem anderen Termin zurück. Natürlich sieht er sofort, dass da eine Situation am Eskalieren war. Und so fragt er auch gleich, worum geht es bei eurem Streit? Der Vater des Jungen ist tief enttäuscht. Jesus, deine Jünger konnten nicht helfen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du etwas kannst. Wenn sich jemand ganz sicher ist, dann hört sich das anders an, als der Vater hier klingt. Wenn, falls du etwas kannst. Wegen des enttäuschenden Unvermögens seiner Jünger steht Jesus selbst plötzlich in einem diffusen Licht. Das war das, was seine Jünger an Wirkung hinterlassen hatten. Sie hatten Jesus in ein merkwürdiges Licht gerückt, auch für diesen Vater. Ist Jesus möglicherweise am Ende genauso überfordert mit dieser Situation? Und mancher denkt im Stillen vielleicht auch mit anderen Situationen, mit meiner Situation, mit deiner Situation. Kriegt er das auch nicht hin? Schneller als einem lieb ist, nisten sich Zweifel ein. Was ist Jesus möglich? Was kann er? Braucht er bestimmte äußere Umstände, um zu helfen? Müssen Menschen bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Braucht er mein Vertrauen, meinen Glauben, um helfen zu können? Und was, wenn ich so einen unerschütterlichen Glauben nicht liefern kann? Wenn du kannst. Wie schwer ist es manchmal zu vertrauen, zu glauben, erwartungsvoll zu beten. Nicht aufzuhören, Gott um Hilfe zu bitten, auch wenn das Erbetene nicht wie erhofft geschieht. Wenn Heilung ausbleibt, Probleme sich nicht einfach in Luft auflösen. Wenn die Macht der Zerstörung an so vielen Stellen in der Welt die Oberhand zu gewinnen scheint. Und das neue Jahr ist ja noch nicht allzu alt, um das schon wieder bestätigt zu bekommen. Wenn du kannst, dieser kleine, nagende Zweifel, dieses winzige Fragezeichen, können wir als Christen vollmundig behaupten, dagegen gefeit zu sein? Oder wäre es ehrlicher einzugestehen, ja, da drängt sich auch in mein Gebet dieser Zweifel. Selbst wenn ich ihn nicht ausspreche. Selbst wenn ich das natürlich von vorne nicht öffentlich verkündige. So wie bei dem verzweifelten Vater, der nach der Enttäuschung durch die Jünger kaum mehr an ein Wunder zu glauben wagt. Und nun scheint Jesus sich genau in dieser Situation genauso wenig einfühlsam zu verhalten, wie man das manchmal so den Eindruck gewinnt, zumindest bei dem einen oder anderen lieben Mitchristen. Jesus reagiert fast atemberaubend, ziemlich heftig. Kein weichgespülter Kuschelkurs, den er hier fährt. Sehr herausfordernd. Eigentlich eine Zumutung, was er dem verzweifelten Vater da entgegenhält. Wie? Du sagst, wenn du kannst. Ich sage dir, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Diese Ansage muss man erstmal verdauen. Diese Ansage muss man erstmal verdauen. Mit diesem kurzen Satz bringt Jesus Orientierung in die dunklen Zweifelsschwaden, die durcheinanderwirbelnden, angsterfüllten Gedanken, den inneren Aufruhr des Vaters. Denn der hatte längst den Boden unter den Füßen verloren, angesichts des Unvermögens der Jünger und der Streitereien der Frommen. Ein Satz, mit dem Jesus zurechtrückt wieder, was im Denken des Vaters durcheinander gekommen war. Ein Satz, um klarzumachen, das Unvermögen liegt nicht bei Jesus, sondern bei uns Menschen. Uns mangelt es an Vertrauen Gott gegenüber. Darin liegt das Problem und jetzt kommt's und zugleich die Chance. Darin liegt das Problem und zugleich die Chance. Interessanterweise, das kennen wir aus unserem Alltag, interessanterweise beginnen wir meist erst dann, anderen zu vertrauen, wenn wir selbst etwas nicht mehr in den Griff bekommen. Brauchst du Hilfe? Nein, nein, danke, schaffe ich schon alleine. Wie oft ich den Satz schon gehört habe, ich habe es nicht mehr mitgezählt. Und wie oft ich ihn selber schon gesagt habe, habe ich auch nicht mitgezählt. Schaffe ich alleine? Brauch keine Hilfe, danke. Solange wir noch selber etwas tun können, müssen wir ja auch keinem anderen vertrauen. Den Zahnarzt vertrauen wir uns erst dann an, wenn die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind. Oder dem Computerspezialisten vertrauen wir, dass er uns helfen kann, wenn wir mit unserem Computerlatein völlig am Ende sind und überhaupt nicht mehr wissen, wie man aus der Kiste noch mal was Sinnvolles rausbringen soll. Dieses Vertrauen können, und da haben wir es ja dann auf einmal, wenn wir beim Zahnarzt sitzen, dass wir ihm glauben, dass er sein Handwerk versteht und irgendwas machen kann, was unsere fürchterlichen Schmerzen beseitigt. Dieses Vertrauen können in die Fähigkeiten eines anderen ist es, das uns in Problemen und Herausforderungen eine Tür öffnet. Und der erste Schritt durch diese geöffnete Tür ist, dass wir uns im Vertrauen auf das Können des anderen an ihn wenden. Wenn wir das nicht tun würden, im Vertrauen darauf, dass derjenige uns helfen kann, dann würde alles beim Alten bleiben. Dann würde sich gar nichts ändern. Dann müssten wir mit unseren Schmerzen leben. Oder mit dem kaputten Computer. In diesem einen Satz, den Jesus dem verzweifelten Mann erwidert, erkennt der auf einmal, wo das wirkliche Problem liegt, nämlich, dass er selber ein Problem hat. So glauben, wie Jesus es hier in diesem Satz sagt, kann er gar nicht aus sich heraus. Und er merkt auf einmal, nicht nur sein Sohn braucht Hilfe, sondern er selber und sein Glaube auch. Und als er das einsieht, in diesem Augenblick, da passiert etwas sehr Bewegendes. Etwas, womit dieser Vater zu einem Vorbild wird. Als er seine eigene tiefste Not erkennt, diskutiert er überhaupt nicht mehr mit anderen Frommen herum, mit den Jüngern. Er diskutiert auch mit Jesus nicht mehr herum, ob der vielleicht etwas kann oder auch ein bisschen kann oder vielleicht da nicht oder was er denn vielleicht könnte, sondern er kapituliert vor Jesus. Und mit einem Hilfeschrei wirft er sich ihm gewissermaßen in die Arme. Kein Wort mehr, man könnte doch noch das und dies und jenes und habt ihr schon und man sollte doch das noch bedenken und den. Ich habe ein Problem. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, genau an dieser Stelle, bedeutet zu Deutsch laut rufen, schreien, kreischen. Ich wollte das beim Vorlesen nicht vormachen, sonst hätte ich wahrscheinlich die Verantwortung getragen für eine Nervenzusammenbrüche hier. Das ging nicht in Zimmerlautstärke ab, als der Vater Jesus seine eigene Not herausschreit. Oder man hätte das Mikrofon abstellen müssen zwischendrin. Das ist ein Schrei, der aus tiefster Herzensnot kommt, als es aus ihm herausbricht: Ich glaube, ich will es doch zumindest. Ich bitte dich, Jesus, schau nicht auf mein Nicht-Vertrauen-Können. Halt dich nicht auf mit meinem Unglauben. Hilf mir und meinem Jungen. Zeig dich als den, der barmherzig ist, trotz meiner Unfähigkeit, dir hundertprozentig zu vertrauen. Hilf mir zu glauben. In dem Augenblick, wo der Vater vor Jesus kapituliert, ich habe ein Problem, nicht der andere, nicht mein Sohn, ich habe ein Problem. In dem Moment, als der Vater so kapituliert und seine Not vor Jesus herausgeschrien hat, da geschieht in dem Moment das Unfassbare. Jesus heilt den Jungen, ohne dass der Glaube des Vaters zuvor nachweislich besser, größer oder effektiver geworden wäre. Jesus veranstaltet keine Glaubensprüfung mit ihm, bevor er eingreift. Es ist noch nicht einmal klar, ob in dem Moment wirklich schon alle Zweifel des Vaters ausgeräumt waren. Vermutlich eher nein. Am Ende geht es nicht darum, wie viel Glaube denn nun genug ist, sondern am Ende hilft das ehrliche Eingeständnis: Ich glaube, ich will es zumindest, aber ich kann es gar nicht allein, von mir aus mir heraus. Bitte hilf mir, nicht zu zweifeln, sondern dir zu vertrauen, ganz und gar. Am Ende hilft das Eingeständnis, dass wir nicht mal glauben können ohne Gottes Hilfe. Und im Licht dieser Begebenheit relativiert sich daher so mancher fromme Spruch, den man dann so gelegentlich als gut gemeinten Tipp hören kann: Du musst nur an Jesus festhalten. Du musst nur genug glauben und beten und darfst nicht zweifeln. Du musst nur dieses tun und jenes erkennen. Du musst nur genügend in der Bibel lesen und du musst nur die Verheißung Gottes studieren und was dergleichen so mehr sein kann in solchen Lagen. Am Ende hilft diesem Vater nur der Hilfeschrei: ich glaube, ich will's zumindest, hilf meinem Nicht-Glauben können. Ich will glauben, dass Gott helfen kann und will und wird, dass er seine Versprechen einlösen wird. Und ich ahne, dass ich mit meinem Kleinglauben und mit meinem Zweifeln bei ihm allein an der richtigen Stelle bin. Und damit wird diese Geschichte eine Ermutigung für die, die warum auch immer durch ein tiefes Tal des Zweifelns gehen. Diese Begebenheit ist ein Hoffnungsfunke für uns, die wir nicht einfach immer glauben können und schon gar nicht auf frommen Knopfdruck. In dieser Geschichte hier wird etwas Erstaunliches erkennbar, was normalerweise für uns auseinanderfällt. Zweifeln und Glauben. Zweifeln ist nicht das Gegenstück zu Glauben. Zweifel gehört zum Glauben dazu. In diesem Hilferuf des Vaters ist beides miteinander verknüpft. Aber Zweifel muss nicht das letzte Wort behalten. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Und das hat der Vater leidvoll gesehen. Spitzfindige Diskussionen und fromme Ratschläge helfen überhaupt nichts. Das Beste, was wir tun können, ist das zu tun, was der Vater des Jungen getan hat. Er hatte nicht den Glauben, der seinen Sohn geheilt hätte. Der Vater des Jungen hatte nur eines: den Mut, sich trotz seines Unglaubens und seines Zweifels Jesus in die Arme zu werfen und bei ihm Zuflucht zu suchen. Wie gesagt, nicht in einem wohlformulierten Gebet in Zimmerlautstärke. Das war ein von Tränen begleiteter Hilfeschrei. Tränen angesichts des Leids seines Jungen und seiner eigenen tiefsten Glaubensnot. Wenn du mit deinen Zweifeln kämpfst, dann lern von diesem Vater. Flüchte dich mit deinen ganzen Zweifeln zu Jesus. Selbst wenn du dich fragst, ob das überhaupt was bringt, tu es trotzdem. Und wenn du nicht weißt, wie du das anstellen sollst in deiner Situation, dann leih dir die Worte aus dem Mund dieses Vaters, die uns dieses Jahr als Jahreslosung begleiten. 366 Tage minus die, die schon per Saldo vergangen sind. Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben. Sieh nicht auf meinen Unglauben, sondern erbarme dich über mich, so wie ich bin. Das hat damals bei diesem verzweifelten Vater ausgereicht. Mehr musste er nicht tun. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus über die Zeiten derselbe ist und bleibt. Und darum reicht es auch heute. Ich glaube, hilf meinem Unglauben.